Willkommen bei 9to5, dem Podcast über originelle Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber, Ruben Alvarez und Christian Schmid.
Der Titel der heutigen Episode lautet Sidehustler, schämt euch. Nachdem wir ja das Jahr politisch begonnen haben mit einem politischen Thema, wollen wir uns heute wirklich dem Side-Hustling zuwenden. Heute sprechen wir über ein Thema, das gerade in den USA gefeiert wird, aber hier in Deutschland oft im Verborgenen bleibt. Side-Hustles. Die Frage, die wir uns stellen, ist, warum sich so viele Deutsche scheuen, über ihre Nebeneinkommen zu sprechen. Wir tauchen also in die Kultur des Unternehmerschams. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt. Unternehmerschams. Und diskutieren die Auswirkungen auf unsere Wirtschaftskultur. Aber zuerst, lass uns mal ein paar Argumente pro und contra Side-Hustles betrachten.
Unternehmerscham, ja, das ist gut. Ja, wir haben den Eindruck, dass viele Feierabendbosse, um nochmal einen anderen Begriff zu verwenden, undercover bleiben möchten. Also, dass wir, wenn darüber gesprochen wird, dass eher so im Flüsterton oder dass man erstmal schaut, ist man unter Gleichgesinnten, was ein Indiz dafür ist, dass das Thema noch nicht so salonfähig und auch nicht so viel Begeisterung hervorruft, wie es in den USA gibt. Ich meine, wenn man sich allein mal die Anzahl der Podcasts, Blogs und YouTube-Kanäle zu dem Thema Side-Hustling anguckt, ist das ja wirklich wie David und Goliath, ne? Das ist ja eine wahnsinniger Unterschied. Ich wollte gern einen Aspekt ins Spiel bringen in dem Zusammenhang, warum ich glaube, dass diese Unternehmerscham, nennen wir es mal so, dass die kontraproduktiv ist. Also bei mir ist das so, wenn ich eine neue Geschäftsidee habe, dann finde ich es total nützlich, die auszuformulieren, also laut zu denken. Ja? Ich habe nicht den Anspruch, die in irgendeiner perfekten Weise meinem Gegenüber zu präsentieren, sondern einfach skizzenhaft oder anekdotisch zu präsentieren. Und wenn man einen guten Gesprächspartner hat, der hoffentlich dann auch unternehmerische Erfahrungen hat, dann wird sich daraus so eine Art Ping-Pong ergeben. Ja, da werden Nachfragen kommen zum Thema, wie ist denn da die rechtliche Situation in dem Land oder wie sieht's denn da mit den Grundstücken aus oder gibt's da schon andere Anbieter, solche Nachfragen. Und man fängt dann in dem Prozess an, die eigene Idee zu vervollständigen, anzureichern im Grunde genommen. Ja, also so ein Gespräch über eine Geschäftsidee oder eine Side-Hustle-Idee ist total fruchtbar, weil man natürlich bis zu dem Zeitpunkt immer nur in seinem eigenen Kopf ist und dadurch auch immer begrenzt ist in den Dingen, die man bedenkt und eben nicht bedenkt. Und deswegen fände ich es total nützlich. Und als wir unseren Podcast begonnen haben, wir haben ja anfänglich auch ganz viele Geschäftsideen vorgestellt. Und ich fand das auch immer, unsere Diskussionen damals, weiß ich noch, fand ich auch immer total hilfreich, weil die Ideen kamen ja aus einem Buch und die waren natürlich nicht, die haben diesen Ping-Pong-Prozess noch nicht durchlaufen. Und als wir dann in den Episoden Ping-Pong gespielt haben, habe ich gemerkt, dass die Ideen eigentlich immer besser wurden. Ja, also durch den Diskussionsprozess besser und interessanter wurden. Und manche aber auch, bei manchen hat man auch erkannt, das ist irgendwie, das fluppt noch nicht so richtig. Ne?
Das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade ansprichst, weil wir auch sagten, du hast ja gesagt, dass durch das offene Sprechen über Geschäftsideen und Side-Hustles werden ja kreative Gedanken, auch Innovationen gefördert. Und dass es gerade mal der Austausch unter Gleichgesinnten ist, der vielleicht Ideen wachsen und reifen lässt. Aber genau der Punkt, gleichgesinnt heißt nicht, ein Klakör zu sein, jemand, der einen nach dem Mund schwatzt, sondern auch vielleicht da auch ein Gegenargument zu hören und dieses Gegenargument auch zuzulassen. Also das meinen wir vielleicht, oder das ist das zumindest, was ich rausgelernt habe, dieses offene Sprechen, nicht nach dem Munde zu reden, sondern objektiv an eine Sache ranzugehen. Und was es ja auch immer ausgezeichnet hat, war diese Neugier. Also das war ja mal von Neugier betrieben als von Voreingenommenheit.
Ja, also die Neugierde und ergebnisoffen, ne? Also keiner von beiden weiß, Also was ja oft passiert ist, also meine Erfahrung zumindest mit Menschen, die nicht so erfahren sind in dem Bereich, ist, wenn die eine Geschäftsidee haben, dann ist eher so eine Dynamik, dass die für sich behalten wollen. Dass die Angst vor Ideenklau haben, vor Copyright-Verletzungen, dass irgendjemand anders das schneller machen könnte und so weiter. Und diese Art von Energie, also wo man da sozusagen die Idee sozusagen unter seinem Mantel versteckt und hofft, dass sie keiner sieht, die ist meiner Meinung nach kontraproduktiv. Weil, also die gerade der Austausch mit Wohlmeinenden, das gehört natürlich dazu. Also wenn ich in einem Umfeld bin, wo Leute zum Beispiel unternehmerfeindlich sind oder sagen wir mal sehr bürokratisch in ihrem Denken sind und sehr sicherheitsorientiert, dann ist es manchmal, glaube ich, besser, diese Geschäftsideen nicht zu diskutieren, weil einfach da, ja, also weil man dann vielleicht auch in so eine Rolle kommt, wo man anfängt, seine Geschäftsidee zu verteidigen, was auch total kontraproduktiv ist, ja, weil es bringt ja nichts, mein Gegenüber am Tisch von meiner Geschäftsidee zu überzeugen. Wen ich überzeugen muss, ist den Markt und die Kunden, die mein Produkt kaufen. Also diese intellektuellen Kämpfe können auch eigentlich ins Leere laufen. Ne? Aber wenn man jetzt davon ausgeht, man hat einen wohlwollenden und auch unternehmerisch kompetenten, sagen wir mal so, Geschäftspartner, dann glaube ich, ist das Gold wert, diese Gespräche zu führen, ergebnisoffen. Ja, also auch nicht das soll dann kein Wettstreit sein oder kein Tauziehen oder so, sondern wie man vielleicht auch bei anderen Themen einfach so mal nachfragt, sich das erklären lässt, und durch das Ausformulieren ist es ja oft so, dass man auch dann selber merkt, den Punkt habe ich noch gar nicht richtig zu Ende geführt. Da bin ich noch gar, das ist noch irgendwie alles ganz roh, da bin ich noch nicht da, wo ich eigentlich hin würde, da mache ich mir eine Notiz, da muss ich nochmal mehr drüber nachdenken und.
Das ist ja auch dann so ein bisschen die Selbstüberschätzung, die auch eine Rolle spielt. Und ich denke einfach mal, wenn man diese Selbstüberschätzung, also die Selbstüberschätzung, dass man die Idee hat und deswegen auch nicht mit anderen teilt, weil man, ne, man würde ja dieser Idee beraubt, wenn jemand dann die Idee dann erfährt. Aber diese Selbstüberschätzung, weil jeder möchte ja sein Baby schützen. Jeder, ne, man ist in das eigene Kind verliebt und möchte mit keinem teilen. Und dann nimmt man sich natürlich eine Chance, weil dieses Baby, was man hat, könnte ja auch eine Totgeburt sein. Ein totes Pferd, was man versucht zu reiten. Und wenn man dann durch dieses offene Gespräch auf Seiten hingewiesen wird, die man vielleicht so in dem eigenen stillen Kämmerlein nie analysiert hätte. Also ist es ja auch dann, wie soll ich sagen, ein großer Schritt zu sagen, okay, ich teile es mit jemandem, gleichgesinnten, kompetenten, und muss auch damit rechnen, dass die Idee, die ich anfänglich als toll eingestuft habe, am Ende, ja, eine, wenn man so sagen, eine Totgeburt ist in dem Sinne. Und das ist ja das, was man auch vielleicht auch scheut, aber im Grunde genommen sollte man das auch nicht zu sehr, weil die Idee kann gut sein, kann sie. Aber ich denke mal, wenn man dann mehrere Augen drauf schauen lässt, Augen, denen man vertraut, die dann nicht jetzt losziehen würden, um die Idee zu klauen, sondern die vielleicht einen noch weiter helfen würden, gar hin bis zu dem Schluss, dass die Idee doch nichts taugt, was ja dann auch gewisse Prozesse auch verkürzt und verhindert, dass du dich irgendwie in die falsche Richtung bewegst, um dann nach einer langen Zeit und wahrscheinlich nach einem hohen Kosten oder Gelder, die du da ausgegeben hast, dann später einfach entdeckst, okay, super, außer Spesen nichts gewesen, hätte ich doch früher jemanden eingebunden, der mir diese Sache aus dem Kopf oder der mich wieder gerade gerückt hätte.
Also ich habe es in meiner Lebenszeit noch nicht erlebt, dass jemand, der seine Idee so versteckt und denkt, dass alle anderen die klauen wollen und deswegen nicht drüber spricht. Also natürlich muss er mal andeutungsweise drüber gesprochen haben, sonst könnte ich das berichten. Ich habe es noch nie erlebt, dass eine von diesen Ideen überhaupt umgesetzt wurde. Also meiner Meinung nach ist das eher so eine Art
Schutzmechanismus
oder so eine Art Freizeitbeschäftigung, dass man sich mit so einem
mit so einem Gedankenkonstrukt auseinandersetzt. Oder wenn man sich dann halt outet, jetzt muss ich was tun.
Ja. Die andere Frage, die ich mir stelle, ist, warum, wir hatten ja jetzt gesagt, Sidehustler, schämt euch, das war natürlich sarkastisch gemeint, aber warum warum oft so ein Schamgefühl mitschwingt. Also warum, wir haben das ja auch, teilweise haben wir ja auch aktiv nach Sidehustlern gesucht über Social Media. Und dann hatten wir auch mit manchen Kontakt, die uns dann gesagt haben, ja, ich mache das und das, aber ich möchte da nicht so gerne drüber reden. Kann ich auch total nachvollziehen. Aber ich habe mich dann gefragt, warum ist das so? Warum haben wir da so eine wahnsinnige Zurückhaltung? Ja, ist das so eine Art, wir hatten ja schon mal so diese Klischees angeführt, ja, der muss es wohl nötig haben, so nach dem Motto, wenn jemand nebenbei was macht, dann verdient er wohl nicht genug. Oder ist es auch die Angst, dass man scheitert in An- und Abführung und sich dann der Lächerlichkeit preisgibt, weil wir haben ja leider in Deutschland eine starke Neidkultur, wo Leute es ja fast zelebrieren, wenn jemand mit einem groß angelegten Projekt scheitert. Ist es, weil Leute nicht über Geld reden möchten oder auch nicht geldgierig erscheinen möchten, ja, dass man sich dann vielleicht damit in einem gewissen Milieu positioniert als jemand, der dem Geld hinterherläuft? Also
ich glaube einfach mal, dass die Menschen ja sich nicht gerne in den Mittelpunkt stellen. Das ist ja, du begibst dich ja da in eine sehr delikate, aber auch verletzliche Position. Menschen fürchten ja, wenn sie durch das Sprechen über die Geschäftsidee oder über das Nebeneinkommen oder Sidehustles, dass sie gar ihren sozialen Status oder Image beschädigen können. Warum? Weil man es vielleicht nicht gewohnt ist, A, im Mittelpunkt zu stehen, im Fokus, auch wenn es nur eine Momentsituation ist, dadurch, dass sie dann, dass alle Blicke auf einen gerichtet sind, auch sicherlich Angst vor einem negativen Urteil haben, was sie dann letzten Endes da zurückhält, diese Idee auch zu besprechen, dass man es gar nicht mehr gewohnt ist, mit Kritik umzugehen. So eine, ich glaube, im Englischen gibt es ja so einen Begriff, ich weiß nicht, wer ihn geprägt hat, to be unfuckwithable. Also dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du gehst mit der Kritik um, baust sie ein, setzt es um. Vielleicht kannst du dadurch die Idee auch verbessern. Oder du brichst unter der Last dieses Urteils, des negativen Urteils.
Das ist faszinierend, weil das, was wir ja jetzt beschreiben, sind ja Persönlichkeitsthemen. Ja, also dann scheint es ja so zu sein, dass die meisten, die ihre Persönlichkeit und ihr persönliches Befinden nicht von der Idee trennen können, dass da so eine hohe Identifikation hintersteckt, dass sie das nicht als Produkt, als geistiges Produkt diskutieren können. Weißt du, ich meine? So als würde ein Autor die Kritik am Buch
nicht ertragen können, ne?
Nicht ertragen können, weil er sich dann persönlich zurückgesetzt oder wie auch immer attackiert fühlt. Ich fürchte, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, aber es gibt ja solche Fernsehformate, auch bei den Privatsendern haben das ja viel gemacht, so wo Leute vorsingen und dann kommt so ein Dieter Bohlen und haut den mal so richtig, ja, liest den mal so richtig die Leviten. Und ich weiß noch, ich habe das einmal gesehen und habe gedacht, boah, das ist so zerstörerisch für Kreativität, ja, dass jemand sich hinstellt und so ein knallhartes Urteil fällt, was dann auch immer in dem Fall persönlich wird, ja, weil zu jedem kreativen Prozess und auch zu jedem unternehmerischen Prozess gehört natürlich, dass man nicht perfekt anfängt, ja, also wenn es ist immer ein Weg und es ist immer ein Aufstehen, nachdem man gestürzt ist. Also und genau das müsste eigentlich kulturell gefördert werden, so wie es meiner Meinung nach auch in Amerika, zumindest früher, war, dass man so einen Pioniergeist gefeiert hat, dass man gesagt hat, wir schätzen und bewundern die Leute, die einfach irgendwie Richtung Westen gezogen sind und was Neues aufgezogen haben. Und nicht, wir stellen uns hin und überlegen uns jetzt alle, was alles schiefgehen kann und warum derjenige ein Idiot sein muss, das überhaupt zu probieren. Warum bleibt er nicht einfach an der Ostküste? Ja, also diese Herangehensweise, dass sich auch über jemanden erhaben fühlen, der sich exponiert hat. Ja, weil das ist ja auch, wenn man sich mit einer neuen Idee oder einem neuen Projekt, wie du gerade gesagt hast, in den Mittelpunkt stellt, dann ist es natürlich für die Außenstehenden leicht, jemanden herabzusetzen, sich erhaben zu fühlen. Was aber in der Sache ja nur eigentlich von jemandem meiner Meinung nach kommen könnte, der selber schon 10 Unternehmen an den Start gebracht hat. Also wenn so eine Person sagen würde, und ich bin mir sicher, dass diese Person das nicht machen würde, weil er selber diesen Weg gegangen ist, Ja, so eine Person würde ja eher, der würde ich eher die Autorität zusprechen, überhaupt so qualifiziert darüber reden zu können. Aber kritisiert werden solche Geschäftsideen ja meistens von Leuten, die selber gar keine unternehmerische Erfahrung haben. Ja, also nur auf so einer Fantasieebene eigentlich darüber reden. Und das glaube ich, ist für unsere Wirtschaftskultur überhaupt nicht hilfreich. Ja, also ich würde mir wünschen, dass wir da in eine andere Richtung steuern.
In dem Bereich, ich meine, du hattest es ja auch schon mal angerissen, dass Neid und Ablehnung ja auch ein Kontra für unternehmerische Tätigkeit sein kann oder für Side-Hustling, dass das offene Reden über den finanziellen Erfolg auf jeden Fall, zumindest hier in Deutschland, da gibt es auch Studien, kann ja Neid und Ablehnung in der Gesellschaft hervorrufen. Wir haben ja über das Bild des Unternehmers in Deutschland. Und hierbei ist mir eine Beobachtung, ich weiß es, vielleicht liege ich da völlig falsch. Ich habe, wenn du mit jemandem sprichst, der selbstständig ist, oder jemanden fragst, was er denn so macht, um seine Brötchen zu verdienen, in den seltensten Fällen hörst du die Antwort, ja, ich bin Unternehmer. Also in abgeschwächter Form hörst du, ich bin selbstständig oder ich bin Freelancer oder ich mache, was an sich ja eine Unternehmung darstellt. Also jemand, der diesen Schritt wagt, egal wie die Selbstständigkeit definiert ist, ja. Aber das ist ja ein Unternehmen in dem Sinne, per Definition. Aber niemals habe ich jemanden sagen hören, ja, ich bin Unternehmer. Ich bin Unternehmer. Und dann hörst du aber die
softe Version.
Ja, die softe Version. Ich bin selbstständig. Es ist praktisch so, als würde man sich stigmatisieren. Oder ist dieser Begriff Unternehmertum, ist der negativ belegt? Oder ist das, dass das Unternehmertum stigmatisiert ist? Also es wird als störend in der Gesellschaft betrachtet, dass man sich am besten mit diesem Label gar nicht mehr dieses Label anbringt. Ich bin Unternehmer. Das ist mir gerade jetzt in dem Gespräch aufgefallen, dass das jemals von jemandem gesagt wurde. Ich leite ein Unternehmen oder ich produziere oder gut, leite ein Unternehmen, kann ja entweder angestellt sein oder du bist halt der Eigentümerunternehmer, aber ich bin Unternehmer und das mit einer Überzeugung.
Das ist fast so in An- und Abführung verdächtig, wie wenn jemand sagt, ich bin Privatier oder ich bin Aktionär oder ich bin Immobilienhändler oder sowas, ne? Das sind so soziale Kategorien, die so viel Stigma mit sich tragen, dass die Leute sich eher davor scheuen, das auszusprechen. Ja, weil es auch wahrscheinlich so eine sehr einsame Position ist. Wenn ich jetzt dahingegen sage, ich arbeite in diesem oder jenem Bereich, dann habe ich natürlich eine höhere Solidarität letztlich, ne, weil die meisten das kennen und auch diese Erfahrung teilen können.
Also im Grunde genommen ist also die Diskussion über Side-Hustlers und Geschäftssinn immer als komplex anzusehen. Ne? Also auf der einen Seite, wenn man die Vorzüge mal aufführen wollte, fördern Side-Hustlers oder diesen Schritt zu wagen, fördert ja die Kreativität, die Innovation und vor allem persönliches Wachstum. Ne? Und auf der anderen Seite haben wir diese Punkte, die wir gerade aufgerufen haben, Imageverlust oder die Angst vor Imageverlust, Neid und soziale Stigmatisierung können ja Hemmnisse sein. Und letzten Endes versuchen wir ja bei unseren Episoden mit Leute zu ermutigen, auch mutig über Geld und Geschäftsideen zu sprechen und nicht die eigene Entwicklung zu bremsen.
Ja, genau. Und sich im Zweifel Gleichgesinnte suchen. Also das wäre jetzt meine Idee dazu, dass man schaut, dass man Leute findet, mit denen man eben produktive Gespräche über unternehmerische Vorhaben führen kann. Das ist, also wenn man das mal erlebt hat, wird man glaube ich sehen, wie nützlich und produktiv das ist und wie schnell auch da Prozesse angestoßen werden, dass man sich da selber so eine Peer Group, würde man neudeutsch sagen, sucht mit Gleichgesinnten, mit Leuten, die eben auch da Ambitionen haben und dass das für einen selber selbstverständlicher wird. Aber ich würde auch tatsächlich aus meiner Lebenserfahrung davor warnen, diese Ideen mit Leuten zu besprechen, die nicht wohlwollend sind, also die neidvoll sind oder die selber vielleicht gerade sehr unzufrieden sind mit ihrem Status quo, weil das diese Art von negativem Feedback, die ja tatsächlich inhaltlich gar nicht kritisch ist, sondern die sich auf ganz andere Themen bezieht, das kann einen eher runterziehen, ja, oder es kann einen eher deprimieren, als dass es wirklich hilfreich ist. Also, und ich glaube, das spürt man aber auch sehr, sehr, sehr schnell und das spürt man auch instinktiv. Ist jemand wohlgesonnen, hat der selber auch Erfahrung in dem Bereich oder ist es jemand, der mit seinem eigenen Leben unzufrieden ist und einfach fast nicht möchte, dass es anderen Leuten, dass andere Leute erfolgreicher werden in einer An- und Abführung, weil das auf ihn selber zurückreflektieren würde als etwas Negatives. Da glaube ich, muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber grundsätzlich, wenn man so eine Gruppe findet, kann man auch auf Social Media sich natürlich Leute suchen oder auch, ja, wir machen es ja letztlich mit dem Podcast auch, ne? Wir haben jetzt bald wieder den Andy zum Beispiel im Interview, auch ein Serial Side Hustler. Und uns helfen solche Gespräche auch immer. Das ist jedes Mal aufs Neue total faszinierend, auch im Detail zu gucken, okay, was hat man anders gemacht, was hat man Neues ausprobiert, wie entwickelt sich dieses, wie entwickelt sich jenes, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, warum hat es vielleicht nicht funktioniert, warum hat es funktioniert. Ja, dieses ständige, neugierige Hinterfragen ist ein wahnsinnig guter Lernprozess, den man auch, also an dem, wo beide profitieren, ja, also auch derjenige, der das kritische Feedback gibt zu einer Geschäftsidee, wird davon profitieren, weil sein eigener Denkapparat sozusagen darauf geschult wird, gute Fragen zu stellen, neugierig zu sein, zu hinterfragen, Reality-Checks zu machen, Sachen neu zu sehen und.
Ja, such dir ein soziales Umfeld, welches deine unternehmerische Seite unterstützt.
Ja, vielen Dank für euer Ohr, fürs Zuhören und schreibt uns gerne, wie eure Erfahrungen mit dem Diskutieren von Geschäftsideen sind, könnt ihr bei 9to5.de in den Blog schreiben oder auch bei Instagram, Twitter und Facebook sind wir vertreten. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Rezensionen auf der Podcast-Plattform, auf der ihr 9to5 hört und sagen bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9to5.de.